ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Handschuhe und Gummistiefel an, es geht in die Natur mit der Karlsruher Landschaftsarchitektin Stella Friede. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Frage, ob du lieber drin oder draußen bist, die kann ich mir knicken, oder?
Ja.
Das heißt, du bist lieber...
Ich bin lieber draußen.
Tut mir leid, wir sind jetzt 2 Stunden hier gefesselt im Studio, mehr oder weniger, aber wir werden es überstehen. Wir schließen aber auch keinen aus. Ich brauche keinen grünen Daumen, um unserem Gespräch deinen Tipps zu folgen, oder?
Auf keinen Fall. Ich würde sogar behaupten, ich habe selber auch keinen grünen Daumen.
Rund 17 Millionen Gärten haben wir in Deutschland und unter Garten versteht, glaube ich, jede und jeder etwas anderes. Stella Friede ist zu Gast in SWR1 Leute. Du legst als Landschaftsarchitektin unter anderem naturnahe Gärten an. Was kann ich da genau drunter verstehen? Also ich brauche jetzt keine Definition wie im Lexikon, sondern was ist für dich der naturnahe Garten?
Naja, das Wort Natur ist halt einfach Programm sozusagen. Ne? Also das ist unser Vorbild. Daran orientieren wir uns. Wir schauen, was sind die Zusammenhänge in der Natur und versuchen das mit der Gestaltung auf kleinem, großen, mittleren Raum zu fördern. Also Natur zu fördern.
Das heißt nur minimale Eingriffe?
Nicht unbedingt. Also es können auch sehr intensive Eingriffe sein, je nachdem, was für ein Ergebnis ich erzielen möchte. Aber es manchmal reicht auch beobachten tatsächlich. Also es gibt von bis.
Okay, aber das ist also die ganz platte Vorstellung, ich lasse jetzt mal alles wild wachsen, das ist es ja eben nicht, ne?
Das ist es eben nicht, genau. Also man muss natürlich sich vor Augen führen, Garten ist Kultur. Kultur, Landschaft, also das ist vom Menschen veränderte Landschaft. Die Natur an sich braucht ja uns Menschen gar nicht. Und das, was wir, deswegen sagen wir auch nicht, wir machen einen Naturgarten, sondern wir machen einen naturnahen Garten. Und da drunter verstehen wir Flächen, die natürlich gepflegt werden. Weil in der Natur passieren ja auch unterschiedliche Dinge. Also, ne, sagen wir mal, bevor wir Menschen sozusagen überall eingegriffen haben, gab es immer Bereiche, wo Naturkatastrophen passiert sind, wo große Tierherden langgelaufen sind. Und die haben alle was getan mit den Flächen, die da waren. Die Tiere haben das runtergefressen, die haben das runtergetrampelt, die haben Furchen verursacht. Oder es gab Brände, wo ganze Waldflächen abgebrannt sind. Oder es gab Bergstürze oder sowas. Gibt's ja auch alles immer noch, aber ist ja mittlerweile gibt's nicht mehr so viele Flächen, wo das ungehindert passieren kann. Und an diesen speziellen von der Natur sozusagen oder von Katastrophen, sage ich jetzt mal, veränderten Orten ist dann was passiert. Da gab's Pflanzen, die sich da angesiedelt haben und die diesen Raum vorbereitet haben sozusagen.
Ihr wollt naturnah heißt natürlich auch, dass Mensch, Pflanzen, Tiere alle irgendwie zusammenkommen und zu ihrem Raum kommen und zur Entwicklung und zur Entfaltung kommen. Das ist natürlich, das klingt schon so irgendwie so nach Kompromiss. Also jeder muss irgendwie auf ein bisschen was verzichten wahrscheinlich, oder?
Ja, klar, wenn ich in meinem 20 Quadratmeter Garten eine Wiesentherde haben möchte, die immer Naturkatastrophen herstellt, wird das schwierig. Spaß beiseite. Klar, es sind Kompromisse und das ist aber ja eigentlich auch unser menschliches Tun. Ne? Also wir versuchen sozusagen, also im naturnahen Garten, einen Zustand herzustellen, der Natur, also der verschiedenen Pflanzen, die normalerweise vielleicht auch nur zeitweise da sind, zu halten. Ne? Also einen Zustand zu erhalten. Das ist ja im Grunde das, was Garten an sich ausmacht. Also wir stellen eine Situation her, indem wir einen Garten anlegen, der ja so eigentlich nicht bestehen bleiben würde ohne Pflege. Also die natürliche Sukzession ist Wald. Also das Ende der Sukzessionsabläufe ist Wald.
Den haben wenige bei sich im Garten. Ne?
Ja, wenige, ja, das ist, stimmt.
Findet mein Grill auch noch Platz im naturnahen Garten? Also ich frage für einen Freund.
Ja, ja? Denke ich mir. Natürlich, das Wichtigste auch an einem naturnahen Garten ist, dass die Menschen sich in ihrem eigenen Garten wohlfühlen. Also das, ich würde auch niemals jemandem eine bestimmte Pflanze verbieten, sozusagen, weil die nicht heimisch ist oder so. Sondern ich würde halt immer sagen, das ist dein Refugium. Du musst dich hier wohlfühlen, du musst hier gerne sein. Dein Herz muss hier aufgehen und wenn dann noch Platz ist für die Natur, dann haben alle gewonnen.
Gartenspielraum, so heißt der Garten- und Landschaftsbetrieb in Karlsruhe, für den SWR1-Leute-Gast Silla Friede arbeitet. Beratung, Planung, Umsetzung von naturnahen Gärten, Spielräumen und öffentlichem Raum bietet ihr an. Und du bist nicht nur Mitarbeiterin, sondern du bist eine von drei Inhaberinnen, richtig?
Genau, ja.
Wer sind eure Auftraggeber? Sind das Privatleute, sind das Firmen, Kommunen?
Ja, genau, in der Reihenfolge.
Auch was die Häufigkeit angeht, also mehr Privatleute oder?
Nee, also ich würde sagen, also wir schätzen auch immer mal, wir sind da nicht so gut in der Analyse. Aber ja, so 50% Privatgärten haben wir schon, weil wir haben auch viele Privatgärten, wo wir Gartenpflege machen, auch schon seit vielen Jahren. Und kommunale Auftraggeber und also Kindergärten beispielsweise, also auch so kirchliche Träger oder freie Träger, machen dann so ungefähr nochmal 40% aus. Und dann haben wir jetzt in der letzten Zeit zum Glück immer mal wieder auch Firmen, die kommen und ihre Betriebsgelände naturnah umgestalten wollen. Und das wächst gerade so ein bisschen, also so, ja.
Das konntest du doch 1A aufstückeln, also die Sorge habe ich gar nicht verstanden. Zu wie viel Prozent, nehmen wir gleich die nächste Frage auf, wo du es einteilen kannst, findet dein Job denn tatsächlich in der Natur statt und nicht irgendwie am Planungstisch im Planungsbüro?
Das ist so ein bisschen unterschiedlich, weil ich mache ja sozusagen beides. Also ich arbeite zum einen am Computer, also Planung und diese ganzen Sachen, die dazugehören, Aufträge oder Angebote schreiben, Rechnungen schreiben und so weiter. Und ich bin auch mit draußen auf der Baustelle. Und ich kann es tatsächlich gar nicht so sagen. Ich würde mal sagen, so ein Drittel des Jahres bin ich draußen ungefähr.
Nur zu den schönen Phasen des Jahres?
Nee, ich bin auch manchmal bei 1 Grad und Regen draußen.
Das richtige Schietwetter, ne?
Ja, genau.
Okay, und Lieblingswetter ist dann was? Auch nicht 30 Grad?
Nee, so 16 Grad und bisschen bewölkt. Hin und wieder mal die Sonne, vor allem gerne in der Mittagspause. Das ist eigentlich so das Beste.
Und jetzt ist gerade, deshalb bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen, eure Hauptzeit, ne, zu der ihr draußen seid, die Gärten gestaltet, die Gärten pflegt und das schön macht, an dem wir uns alle so erfreuen.
Ja, also es ist eine der Hauptsaison, also Frühling und Herbst ist halt jeweils dadurch, dass da einfach Pflanzzeit ist und auch tatsächlich die Gärten dann also einmal auf den Winter vorbereitet werden und dann wieder aus dem Winterschlaf geholt werden. Die Zeit, wo sozusagen am meisten Gartenpflegearbeiten passieren. Im Winter ist viel Baumschnittarbeiten zu tun und ja, Spielplatzgestaltung kann man natürlich das ganze Jahr über machen.
Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Ja. Was ich mich frage, wie viel Überzeugungsarbeit müsst ihr da vielleicht auch leisten, weil die Vorstellung von euch und von einem Auftraggeber, von einer Auftraggeberin kann ja schon mal so ein bisschen auseinanderklaffen.
Ja, also wir sind natürlich schon sehr überzeugt selber von dem, was wir tun und versuchen das auch in Gesprächen, also bei Privatpersonen machen wir das, dass wir da in Gespräche gehen, wenn der Wunsch nicht von alleine sowieso schon da ist, auch Dinge umzugestalten in den Bestandsgärten, das ist mal mehr, mal weniger aufwendig, aber dass wir jetzt so totalen Gegenwind haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Also da muss ich auch tatsächlich sagen, da haben wir lange für gearbeitet sozusagen, dass die Kundschaft, die wir haben, tatsächlich auch, dass wir die haben, weil wir so sind, wie wir sind.
Und die
weil
melden wir sich so bewusst bei euch, weil genau. sie genau das haben wollen, für, genau. für das ihr steht.
Ja, genau.
Jetzt hast du mir gerade schon gesagt, was ich ganz angenehm finde, dass du keinen grünen Daumen hast, ich nämlich auch nicht, als Quereinsteiger in deinen Beruf einzukommen. Würde mir das gelingen?
Grundsätzlich ja. Wir haben allerdings schon festgestellt, dass es eine gewisse Altersgrenze gibt. Also es ist einfach...
Bin ich zu alt? Okay, habe ich verstanden.
Naja, also tatsächlich ist es eine sehr, sehr schwere körperliche Arbeit draußen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und selbst ich bin ja relativ spät in den Beruf eingestiegen und merke das tatsächlich auch. Ne? Also dass einfach die Kräfte, wenn man sehr jung anfängt im Gartenlandschaftsbau zu arbeiten, dann schafft man das auch körperlich sozusagen durchzuhalten bis zur Rente. Für uns andere ist es immer wichtig, dass wir Ausgleichssport machen und so weiter. Ne? Also damit wir einfach fit bleiben.
Was sind so die drei Top-Fähigkeiten, die ich mitbringen müsste? Außer der Fitness?
Schippen können.
Schippen?
Ja, ne? Schubkarre fahren ist auch wichtig. Also vor allem, wenn männliche Bewerber kommen, dann sind das so die Sachen. Und auch Humor ist auch wichtig bei uns auf der Baustelle.
SWR1, Leute, Gast Zellerfriede ist Landschaftsarchitektin. Welche Gärten tun richtig weh im Auge?
Ja, so dieses typische kurzgemähter Rasen, einheitliche, geschnittene Form, Hecke drumherum, am besten noch ein Pool. Ja, das ist einfach. Oder dann noch die andere Hälfte des Gartens komplett versiegelt. Das sind schon Dinge, wo ich weine, innerlich.
Und versiegelt heißt ja dann, also ich finde auch schon so Kieselvorgärten, die nur aus Kieselsteinen bestehen, nicht wirklich attraktiv, aber die versiegeln ja nicht, sondern versiegeln heißt, wenn Beton gegossen wird.
Ja, genau, also ich würde es so definieren, wenn das Wasser, das Regenwasser nicht mehr in den Boden kommt. Und das ist bei diesen Schottergärten, die du gerade angesprochen hast, auch so, weil da häufig Vlies drunter eingebracht wird. Ne? Und dann kann das Wasser im Grunde auch nicht mehr so ohne weiteres in den Boden. Und das ist eigentlich Worst Case.
Wie sieht's mit Zäunen aus? Tun die weh oder sind die nachvollziehbar? Die werden ja auch gerne gesetzt.
Ich finde dieses Zitat ganz schön, ich weiß leider nicht, von wem das ist, aber das Gespräch über den Gartenzaun bedingt das Vorhandensein eines solchen. Ich finde Zäune überhaupt nicht schlimm. Also zu sagen, ja, wir grenzen uns ab, ne? Oder wir stellen eine klare Linie dar, wo deins aufhört und meins beginnt, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, es kommt aber auch da wieder so ein bisschen darauf an, ne? Also welchen Charakter das hat. Also wenn ich einen Stabmattenzaun habe, den ich mit Plastik durchflechte, dann wirkt es für mich einfach abweisend und nicht herzeröffnend. Und wenn ich einen Staketenzaun habe aus Holz beispielsweise, dann
ist das was ganz anderes, das stimmt wohl. Genau. Der von dir schon angesprochene, wahrscheinlich alle 14 Tage akkurat gemähte Rasen und auch Blumenbeete noch mit Stein eingefasst, die kenne ich auch aus meiner Jugend. Grüße gehen an meine Mutter. die sind dann halt auch schon ein Fehler. Ne? Also das kann man auch deutlich, deutlich schicker machen und der Rasen muss nicht alle 14 Tage gemäht werden, sollte am besten kaum gemäht werden?
Jein. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie will ich es nutzen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Blumenwiese in meinem Garten anlege, weil ich denke, ja, das ist wichtig für die Insekten, dann ist das schön, aber ich kann eine Blumenwiese nicht betreten. Die muss halt einfach wachsen dürfen. Und wenn ich aber von A nach B laufen will, dann brauche ich einen Weg. Und da muss ich mähen. Also ich kann mir aber natürlich einfach Wege mähen in diese Wiese. Das wäre eine Möglichkeit. Und das kann ja dann auch jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders sein. Das ist ja interessant. Ne? Also wenn ich eine große Fläche habe mit einer frei wachsenden Hecke drumherum am besten, wenn ich viel Platz habe dann, und da eine Wiese einsähe, dann kann ich mir unterschiedliche Wege da reinmähen. Dann gibt es noch so andere Flächen, zum Beispiel, wo zum Beispiel hin und wieder Fahrzeuge stehen. Ne? Das muss ja nicht eine Betonfläche sein, sondern...
Und ein Carport.
Ja, Genau, also dann, wenn ich schon ein Carport, dann muss vielleicht kein Dach drauf sein, sondern es kann offen sein. Also da geht es auch wieder darum, dass Wasser in den Boden kommt. Und wenn ich das nicht versiegle, sondern mit einem sogenannten Schotterrasen ausführe, dann kann sich das begrünen. Es wird sich auch begrünen. Ja? Also wir kennen das alle aus Löwenzahn. Die Pflanzen kommen überall hin, jede Ritze. Und wenn ich einen Schotterrasen baue, dann wird sich das begrünen. Ich kann das auch initiieren, indem ich es einsähe mit entsprechenden Arten. Wenn ich doch Platten oder Pflastersteine haben möchte, um sozusagen von meinem Fahrzeug zur Haustür zu kommen, dann kann ich zumindest darauf achten, dass ich große Fugen zwischen den Steinen mache, die auch wieder begrünt werden, die eingesät werden können. Das sind alles ganz kleine Refugien für Insekten, für Pflanzen. Und ich habe schon viel getan. Und trotzdem kann ich alles gut nutzen.
Wir müssen uns dann wahrscheinlich auch über die entsprechenden Gerätschaften unterhalten. Mit was zieht ihr so los? Den Elektrorasenmäher, den Benzinrasenmäher gibt es wahrscheinlich nicht, sondern dann ist eher die Sense angesagt.
Das wäre schön, ja.
Lässt sich nicht umsetzen.
Wir wünschen uns viel Kundschaft, die uns das bezahlt, dass wir mit unserer Muskelkraft sensen. Wir benutzen schon auch einen Rasenmäher, wenn es notwendig ist, wenn zum Beispiel Rasenflächen vertikutiert werden müssen oder so. Wir versuchen halt auch da zu beraten und zu sagen, ja, müssen wir vielleicht nicht die ganze Fläche, vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen Rasen stehen lassen. Insektenfreundlich Pflege macht man, also Wiesenmäher zum Beispiel mit einem Hochgrasmäher, der sozusagen keine kreiselnde Bewegung macht, sondern so eine scherende Bewegung. Da wird das hohe Gras abgeschnitten. Das bleibt dann möglichst noch ein bisschen liegen, damit sich die Blüten, also beziehungsweise die Samen, dass die ausfallen können und dann abgenommen. Also das ist halt wichtig, dass man sozusagen das Mähgut immer wegnimmt.
So, wie mache ich mein Stück Garten jetzt naturnah, dass sich Tiere wohlfühlen, ich Obst und Gemüse ernten kann und so meinen Lieblingsrückzugsort habe? Die Tipps, die kann jetzt Landschaftsarchitektin Stella Friede weitergeben. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, dass du gar nicht dagegen bist, irgendwie exotische Pflanzen mit in den Garten zu nehmen. Die Frage ist ja, was ist exotisch? Wenn ich Olive, Feige, Kiwi nenne, sind die noch exotisch oder immer weniger, weil wir uns klimatisch auch verändert haben hier unsere Region?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Naturgartenbewegung, will ich sie jetzt mal nennen, sozusagen ihren Horizont erweitert auf Süd- und Südosteuropa, was die Auswahl der Pflanzen angeht. Weil die heimischen Arten, die hier so autochthon sind, das ist das Fachwort. Ich wollte mir jetzt mal ein Fachwort bringen.
Schreibe ich in meinem Kabelheft.
Die es zum Teil nicht mehr schaffen einfach, ne, weil es einfach zu lange Hitze- und Trockenperioden gibt. Und wir sozusagen uns im Grunde klimatisch ja anpassen an den Mittelmeerraum oder an den südosteuropäischen Raum. Deswegen sind Feige und Olive grundsätzlich nicht mehr so exotisch. Exotische Pflanzen kommen aus meiner Überzeugung eher von anderen Kontinenten, also Nordamerika, Südamerika, Asien und so weiter. Und da haben wir tatsächlich noch genug Pflanzenauswahl in dem Raum, den ich gerade beschrieben habe, mit dem wir arbeiten können.
In der Vorbereitung bin ich dann über die heimischen Pflanzen gestolpert, über eingriffeligen Weißdorn, gemeinen Wacholder, gemeine Berberitze. Das wären dann so die, wo du sagst, das wäre nicht schlecht, wenn man die auch im Garten hätte.
Ja, das sind jetzt alles drei auch Arten, die sehr dornig und stachelig sind. Da fühlen sich die Vögel wohl, weil sie da nicht gestört werden. Die auch Früchte hervorbringen, die für uns jetzt uninteressant sind. Also gut, mag der ein oder andere einen Weißdorn-Schnaps brennen, kann sein.
Wacholder-Gin,
genau, ja. Also auch für uns nicht so ganz uninteressant. Aber grundsätzlich einfach, und der Wacholder jetzt zum Beispiel, wenn du den gerade genannt hast, als immergrünes Gehölz, auch interessant auf jeden Fall. Ne? Also Was uns aber wichtig ist, dass wir keine Monokulturen pflanzen, sondern dass wir Mischhecken pflanzen. Also wenn, dann bitte alle drei Arten
und
in
nicht
die Hecke.
Eine. Okay. Und gut, für die Vögel hast du dann schon gesagt. Das heißt, ich brauche in meinem naturnahen Garten dann nicht noch irgendwie 17 Nistkästen und das Insektenhotel, ist das gern gesehen?
Insektenhotel ist ein schwieriges Thema. Also Nistkästen finde ich interessant und auch so ein Insektenhotel finde ich auch interessant, einfach unter dem Aspekt, dann kann ich die Tiere beobachten. So, ne? Also ich kann sie ein bisschen fördern. Ich brauche keinen Nistkasten, wenn ich entsprechende Hecken habe. Ja, zum Beobachten ist es interessant, also auch so Futterstellen beispielsweise.
Aber schwieriges Thema meinst du?
Die Nisthilfen für die Insekten ist ein schwieriges Thema, weil da so viel falsch gemacht wird. Also da kann man viel falsch machen. Ein ganz prominentes Beispiel, ich nehme ein Stück Holz und bohre ins Stirnholz Löcher rein. Mhm. Wenn ich mir überlege, wo das herkommt, ja, also ich habe einen abgestorbenen Baum und da gehen Borkenkäfer rein und die fressen sich, also die Larven fressen sich da raus und es gibt Bohrgänge und da gehen die Bienen später rein. Dann weiß ich ja schon, das ist nicht das Stirnholz, weil das gibt's ja nicht. Das, ne? So. Also das einfach, wenn man so ein bisschen mit Gedanken da dran geht.
Wenn ich SWR1 Leutegast Stella Friede bisher als Landschaftsarchitektin vorgestellt habe, dann ist das nur ein Teil ihres Schaffens. Du bist nämlich auch qualifizierte Spielplatzprüferin. Was machst du da bitte?
Naja, so Spielplätze, also die, also öffentliche Spielplätze, Kindergärten, alles, wo Kinder ungehindert hin können, die müssen bestimmten Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
Und du rüttelst überall dran, oder?
Ja.
Okay.
Ich rüttel dran, ich klopf dran, ich überprüfe, ob die Geräte noch standfest sind oder.
Und dafür gibt's auch einen eigenen Ausweis.
Da gibt's einen Ausweis für, ja.
Lassen Sie mich durch, ich muss aufs Klettergerüst. Ja. Ich bin eine qualifizierte Spielplatzprüferin. Margit Röhm, SWR1-Hörerin aus Ulm, hat sich gemeldet. Die schreibt, Klettergerüst nannte sich früher Baum, brauchte keinen TÜV und blieb stehen, wenn die Kinder groß waren. Heute werden Klettergerüste gebaut, die teuer sind, 50% Plastik und nach 5 Jahren entsorgt werden. Und da kommt ihr ins Spiel, weil da sagst du, das muss eben nicht so sein, das geht auch komplett anders.
Ja, es geht anders. Aber grundsätzlich danke für diesen Hinweis, das ist wirklich wahr. Also warum haben wir überhaupt Spielplätze? Ne? Kann man sich ja mal fragen. Und das liegt einfach daran, dass die Kinder nicht mehr einfach rausgehen können in die Natur und dort spielen, so wie wir das tatsächlich glücklicherweise noch konnten. Ja? Wir hatten zwar auch Spielplätze, aber die waren uninteressant. Und die Kinder heute, die haben halt Spielplätze und es gibt aber auch tatsächlich die Möglichkeit, sie nicht aus Plastik zu bauen und den Fokus tatsächlich auch nicht nur auf den Spielgeräten zu legen. Also die Spielräume, die wir bauen, da achten wir schon drauf, dass die Spielgeräte nur als Ergänzung eingesetzt werden und dass die den Kindern, also vor allem so in Kindergärten oder auch in Schulen, wo sie wirklich viel Zeit ihres Lebens verbringen, einfach auch Natur dargebracht wird, ne? Also die Naturerfahrung ermöglicht wird. Das ist das Wichtigste.
Und du unterscheidest zwischen Spielplatz und Spielraum?
Ich rede eigentlich selten von Spielplatz tatsächlich.
Warum?
Ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich den Spielraum als mehr empfinde als eine Fläche, die mit möbliert ist mit Spielgeräten.
Und wie sieht der Spielraum idealerweise für dich aus?
Ein großer Hügel aus Erde, eine Pfütze und ein bisschen Gebüsch.
Die Pfütze ist ja auch nicht das ganze Jahr über da wahrscheinlich, oder?
Nee,
also wenn es
nee.
Nur eine Pfütze ist.
Ja, also aber das beinhaltet im Grunde alle Elemente, die Kinder für kreatives Spielen brauchen. Ne? Ich kann klettern, ich kann rutschen, ich kann matschen. Ich kann Äste abreißen, um miteinander zu kämpfen oder ein Feuer zu machen und Beeren, um zu kochen. Also das ganze Programm sozusagen, was Kinder brauchen zum Spielen.
Das geht also bei euch, Äste abreißen?
Das geht, ja.
Okay, weil das ist ja sonst häufig gehörter Satz auf Spielplätzen. Was weiß ich, Marvin oder wer auch immer reißt den Ast nicht ab.
Ja, das Problem ist ja eher, dass es gar keine Sträucher gibt, wo man Äste abreißen kann.
Ich habe einen Beispielspielplatz gesehen für die Freie Aktive Schule Karlsruhe, den ihr erstellt habt oder gestaltet habt. Und was mir da besonders gut gefallen hat, ist im Netz zu finden, dass die Kinder das Ding eben mitgeplant haben.
Ja, genau. Partizipatorische Planung ist einfach ein ein demokratischer Akt. Also es steht auch in der UN-Kinderrechtskonvention, dass Kinder und Jugendliche bei allen sie betreffenden Themen beteiligt werden müssen. Das versuchen wir. Wir schaffen es leider auch nicht immer. Aber wir versuchen das zu berücksichtigen und freuen uns, wenn Einrichtungen sich darauf einlassen. Genau. Und dann werden die Kinder und Jugendlichen tatsächlich von der Planung an bis am besten zur Umsetzung einbezogen. Und das sind sogenannte Beteiligungsprojekte, die wir auch anbieten.
Bekommt ihr da nochmal ganz neue Ideen auch für
auf
die
jeden
Gestaltung?
Fall. Ja, genau. Also das ist tatsächlich, also ich fühle mich dann eher als Regisseurin, um zu gucken, ne, kann ich die ganzen Wünsche auf dieser kleinen Fläche unterbringen, ne, oder wie arrangiere ich das, dass das irgendwie sinnvoll zusammenpasst. Genau, aber ja, und vieles passiert dann einfach auch im Tun.
Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, wo du dachtest, hatte ich noch nie auf dem Zettel, spannend, ja, nehmen wir jetzt mal so auf, war eine Kinderidee?
Ja, es war in der Schule, wo meine Kinder waren. Da haben wir ein Beteiligungsprojekt gemacht, einen Modellbau-Workshop. Und da haben die Jugendlichen, also die waren aber schon in der Mittelstufe, die haben sich einen Pool auf dem Dach der Mensa gewünscht.
Okay.
Da habe ich gedacht so, wow, okay, naja, Pool kenne ich, okay, aber auf dem Dach, schon eine coole Idee. Und dann war es aber auch interessanterweise so, dass der Bauamtsmensch, der das ganze Programm begleitet hat, gesagt, naja, da müssen wir auch wirklich drüber nachdenken. Also und da war ich so ein bisschen, wow, wir haben es nicht umgesetzt aus Kostengründen, aber ja, genau. Das hat mir den Horizont erweitert.
Das glaube ich, wenn du die Kosten ansprichst, ein naturnaher Spielraum, ist der teurer als ein herkömmlicher?
Muss nicht sein, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich möchte ja gerne Geländemodellierung, ne, wenn es irgendwie möglich ist. Und natürlich, es ist jetzt nicht kostenfrei. Aber dadurch, dass wir wenig Spielgeräte einsetzen oder nur so zur Ergänzung, ja, ist das ein großer Kostenfaktor, der dann wegfällt. Es ist eher das Problem, dass diese Spielplätze von qualifizierten Menschen gewartet und gepflegt werden müssen und also sozusagen die Folgekosten dann eher diejenigen sind, die im Blick gehalten werden müssen.
Deshalb bist du nicht ohne Grund qualifizierte Spielplatzprüferin, um das zu machen. Als Landschaftsarchitektin plant SWR1 Leutegast Zellerfriede naturnahe Flächen und setzt sie dann auch um, auch im öffentlichen Raum. Wie viel anspruchsvoller ist das so als im privaten Rahmen?
Also jetzt von der Arbeit an sich ist es eigentlich nicht anspruchsvoller, aber natürlich brauchen wir viel Öffentlichkeitsarbeit und wenn die nicht stattfindet, dann kann es manchmal zu Problemen kommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht mehr Menschen mitreden und entscheiden und es absegnen und abhaken müssen.
Ja klar, also wenn ich im öffentlichen Raum eine Fläche umgestalte, naturnah, dann habe ich ja nicht nur die Protagonistinnen, die das gut finden und die da mitmachen wollen und das unterstützen, sondern ich habe auch die keine Veränderung wollen oder die dann halt auf ihre Stiefmütterchen Wechselflorbeete verzichten müssten und das nicht wollen, ne?
Gut, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich ein Beispiel, was mir untergekommen ist. Ein Stadtpark, der zu einem Naturpark, naturnahen Park umgestaltet werden soll, also auch klimafest gemacht werden soll. Und dass da eben dann nicht alle mit einverstanden waren, weil sie gesagt haben, nee, das sind meine gewohnten Wege, fallen weg, das ist Veränderung für mich. Das ist ja dann schon so ein bisschen, ja, für mich fast schon irritierend. Wie geht ihr dann damit um? Wie geht ihr da vor?
Na, wir versuchen einfach zu überzeugen, indem wir auftreten und sagen, es hat ja alles seine Gründe, warum wir das tun. Ne? Also wenn man nur mal allein so ein Wechselflorbeet angucken, das braucht einfach, also im Frühjahr wird es neu gepflanzt, ne? Dann es wird gedüngt, es wird mit Pflanzen bestückt, die hochgezogen sind mit Kunstdünger. Und die dann im Laufe des Jahres alle wieder rausgerissen und ersetzt werden. Und das Ganze wird intensiv bewässert. Und das ist alles aus unserer Sicht natürlich nicht nachhaltig, ne? Und man kann diese Flächen, die sind verloren eigentlich für den Naturgartengedanken und für die Tiere. Und wir empfinden unsere Anlagen ja als schön. Also das, ne? Weil sie einfach gut funktionieren. Und
was würdest du aus diesem Beet machen, was du gerade beschrieben hast?
Aus dem Wechselflorbeet. Mhm. Kommt ein bisschen auf den Standort an. Also ich habe jetzt gerade vor Augen so eine Fläche in Karlsruhe. Ich würde da unterschiedliche Naturelemente einbringen, wie Felsen und Totholz, und würde eine gemischte Staudenpflanzung aus heimischen Wildstauden und im Hintergrund ein paar Rosen, Wildrosen, die das ganze Jahr über blühen, anlegen vermutlich.
Wie geht ihr denn dann mit den Tieren um, die ihr da ja dann auch in diesen Raum mitbringen wollt? Die kommen von allein oder gibt's die bestimmten Pflanzen, die bestimmte Tiere logischerweise dorthin bringen?
Naja, es ist andersrum. Also es gibt bestimmte Pflanzen, die, oder es gibt bestimmte, zum Beispiel Wildbienenarten, wie als Beispiel die Natternkopfmauernbiene, die wirklich tatsächlich nur an den Natterkopf geht, zum oder vielleicht nur an ein, zwei andere Pflanzen, um den Pollen zu sammeln. Wenn der Natterkopf nicht da ist, dann geht auch diese Biene einfach verloren, ja. Also und die sterben einfach aus. Wir haben ja in Baden-Württemberg bis zu 480 verschiedene Wildbienenarten mal gehabt. Wie viel es jetzt aktuell nur noch sind, keine Ahnung. Aber wenn wir sozusagen die heimischen Arten fördern und anpflanzen, dann schaffen wir auch Platz, dass diese Arten wieder sich ansiedeln können. Und
da sprecht ihr euch auch mit dem Naturschutzbund etwa ab, ne?
Genau, wir arbeiten mit dem NABU zusammen in einem Programm, was Kommunen in Anspruch, also sie können sich da bewerben, und das nennt sich Naturnah dran, und da können die Kommunen sich bewerben und dann Flächen umgestalten unter Anleitung, unter fachlicher Anleitung. Sie kriegen die Flächen geplant und die Bauhofmitarbeitenden werden geschult und können diese Flächen dann anlegen und pflegen.
Fenster auf, Balkontür auf und gleich so die volle Ladung Natur vor der Nase. Das ist der Traum vielleicht von vielen, die keinen Garten haben. SWR1 Leute geht weiter mit der Landschaftsarchitektin Stella Friede. Aber gibt's denn den naturnahen Balkon auch?
Ja, warum nicht? Also es geht ja da um die Pflanzen, ne? Also,
aber das ist ja alles sehr, sehr viel kleiner, ne, gehalten.
Ja, das macht ja nichts. Also es kommt drauf an, welche Pflanzen ich einsetze. Ne? Also wenn ich, ich habe natürlich den Nachteil, dass ich auf dem Balkon keinen direkten Bodenanschluss habe. Das heißt, ich muss immer bewässern. Aber wenn ich mit der entsprechenden Pflanzenauswahl arbeite, dann kann ich das Bewässern tatsächlich auch minimieren, zum einen. Und zum anderen kommt es natürlich drauf an, wenn ich, also auf die Pflanzenauswahl, was zum Beispiel die Insekten angeht. Ne? Mhm. Also klar, eine Eidechse wird es schwierig haben, in den dritten Stock zu kommen, wobei sie es vielleicht auch sogar schaffen würde, ein Frosch vielleicht schon eher nicht mehr so, aber die Insekten, die können ja dahin. Und wenn ich denen das entsprechende Futterangebot da bieten kann oder auch das Angebot an Pollen für ihre Nester, dann warum nicht? Ne? Also das passiert und funktioniert auch gut.
In der Vorbereitung bin ich dann auch über so Begriffe gestolpert wie den Balkonteich.
Mhm.
Ist das nicht nur einfach eine Tonne mit Wasser, oder was ist der Balkonteich?
Naja, das, also
das Regenfass oder so.
Ja, naja, das Regenfass, ja, könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber ein flaches, wenn der Balkon groß genug ist, also Wasser ist ja zum einen wichtig als Tränke, ne? Also auch Insekten trinken ja, ne? Auch Vögel trinken und baden auch und so weiter. Also dafür reicht ja eigentlich schon eine Schale Wasser. Wenn ich Wasserpflanzen anbauen möchte oder Pflanzen, die sozusagen in Ufernähe wachsen oder so, muss ich da natürlich baulich ein bisschen weiter ausgreifen. Und ich muss natürlich auch gucken, dass statisch das entsprechend Balkon auch hält. Aber ja, grundsätzlich möglich. Da muss ich vielleicht den Molch dann reinsetzen, wenn ich einen haben will. Genau. Und wenn aber die Libellen zum Beispiel da sind, habe ich auch das Mückenproblem nicht unbedingt. Und die können ja fliegen, die können zu mir kommen. Und genau, dann habe ich sozusagen auch das Thema Wasser auch auf meinem Balkon schon abgehakt, ne? Was wichtiges
Element. Nur im Garten. Also wenn ich einen Garten habe und ich weiß, okay, da hinten, da tummeln sich gerne die Insekten, die vielleicht auch mal stechen könnten, dann muss ich mich da ja nicht als Mensch aufhalten. Dann habe ich vielleicht meinen Lieblingsort irgendwie in einer anderen Ecke vom Garten. Auf dem Balkon ist das ja alles viel geballter, viel enger, da alle unter einen Hut zu bekommen, ist ja dann ein bisschen schwieriger.
Ja, aber was plagt uns tatsächlich? Ne? Das sind ja die Stechmücken. Ja, okay, gebe ich euch allen recht. Und da muss ich einfach gucken, ja, gibt es Möglichkeiten, entsprechende Insekten zu fördern, die die Mückenlarven fressen? Oder wenn es wirklich zu schlimm ist, dann auf das stehende Gewässer vielleicht doch verzichten. Aber Wildbienen beispielsweise stechen nicht. So, ne? Und ja, also ich kann auch einen Schutzvorhang vor die Tür hängen, dass die nicht in die Wohnung kommen, Insekten in der Wohnung haben. Ja, kann man dazu stehen, wie man will. Ist aber eigentlich ja so, nicht so gedacht. Die sollen ja draußen sein. Nein. Aber es ist ein Kompromiss. Der Garten auf dem Balkon ist ein Kompromiss.
Wenn wir es noch kleiner nehmen, ich habe keinen Balkon, sondern ich kann maximal das Fenster aufmachen, dann kann ich Kräuter da vorne im Kasten anpflanzen. Was würdest du noch empfehlen, um ein naturnahes Gefühl zu haben und Naturnähe auch den Tieren irgendwie zu geben, Naturraum?
Also wichtig ist halt in dem Balkonkasten das richtige Substrat, auch wieder ein Fachwort, also die richtige Erde sozusagen einzubringen, dass also möglichst mager und mit etwa, also beispielsweise eine Kiesmischung, Kies-Sand-Mischung mit Kompost, mit der sozusagen als Nahrungsquelle, aber vor allem als Wasserspeicher dient und dann heimische Staunen und die wachsen lassen und sich daran erfreuen und damit die Insekten anlocken. Und wenn ich die Kräuter habe, auch da blühen lassen. Also nicht alles immer komplett in die Suppe schmeißen, sondern auch mal eine Blüte stehen lassen, weil das auch wieder wichtige Insekten Nahrungsquellen sind.
Ich höre, Geduld ist ganz wichtig.
Geduld ist sowieso wichtig. Das ist auch meine Kernkompetenz.
Wir bekommen erstmal ein Lob ab von Henrik Nich aus Möckmühl, SWR1-Hörer. Der hat nämlich geschrieben, dass wir beide keinen grünen Daumen haben. Er schätzt unsere Ehrlichkeit und hört trotzdem dann wahrscheinlich vor allen Dingen bei dir die Liebe zur Natur raus. Ohne geht's wahrscheinlich auch nicht, ne? Oder?
Nee.
Hier wird noch, hier ist jemand irritiert und zwar der Werner, weil wir es eben von einem Carport hatten und du hattest gesagt, Carport ohne Dach. Da meinte er, das ist ja wie Fußballspielen ohne Ball. So ist es allerdings nicht, sondern es geht ja auch anders. Ne? Das Auto würde geschützt stehen, aber es muss halt kein Dach drauf sein, was den Boden komplett versiegelt und ihm die Feuchtigkeit nimmt.
Ja, also natürlich, wenn der Fokus darauf liegt, ich könnte ein Carport ja auch mit Kletterpflanzen begrünen zum Beispiel. Ne, dann kommt zwar auch noch Regen und Dreck, also dieses Laub, dieses, was immer so Dreck macht, kommt auch noch auf mein Auto, aber grundsätzlich ist es ja, wäre es dann ein bisschen geschützter. Oder aber als Alternative könnte ich ja auf das Carport auch ein Gründach drauf machen.
Zum Beispiel. Ja. Harald Birk hat geschrieben, SWR1-Hörer, und gibt dir recht, der Gartenarchitektin, der Landschaftsarchitektin, man muss schaufeln können, Schubkarre fahren können und dabei Humor haben. Ist in der Schweiz genauso. Mein Kollege und ich mussten gerade lachen. Wir arbeiten an einem Biodiversitätsgarten im Kanton St. Gallen.
Liebe Grüße.
Und da geht dein Herz wahrscheinlich auf bei so einer Maßnahme. Roswitha Kretschmer aus Stuttgart hat geschrieben, ich habe viele gehörnte Mauerbienen und eine Holzbiene auf der Terrasse. Es ist einfach eine Freude, die zu beobachten und es kommen auch Hummeln. Die 4 Insektenhotels vom NABU sind gut belegt.
Mhm. Ja, schön. Also freut mich. Das ist den Temperaturen jetzt auch geschuldet. So, ne? Dann, wenn es warm genug ist, kommen die gehörenden Mauerbienen als alle der ersten raus. Und die schwarze Holzbiene hat sich einfach als größte heimische Bienenart ganz schön ausgebreitet mittlerweile, was auch schön ist, weil sie einfach auch so fantastisch aussieht. Insektenhotels, ja, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Schön ist halt, wenn man im Garten Flächen hat, wo auch die erdbrütenden oder erdnistenden Bienenarten Platz finden und nicht nur auf Insektenhotels achtet, wobei die gut sind zum Beobachten.
Und ein Punkt ist ja auch noch ganz wichtig, und zwar, wenn wir über den Boden reden, dass wir hatten eben schon von der Bodenversiegelung gesprochen, die halt gar nicht geht, wenn man da irgendwie Massen von Beton drauf gießt, aber dass da halt genügend Feuchtigkeit in den Boden auch geht.
Genau, also grundsätzlich ist einfach der Boden eins unserer wichtigsten Schutzgüter, die wir haben, und da muss einfach viel mehr der Fokus drauf gelegt werden, dass wir möglichst überall, wo es möglich ist, den Boden offen halten. Also das heißt nicht versiegeln, also nicht, das heißt jetzt nicht lose Erde, Und ja, einfach weil das Wasser in den Boden muss. Und genau, das miteinander zusammenhängt.
SWR1-Hörerin Margarete Richter aus Lenz-Siedel hat geschrieben, hat eine Frage an dich. Gibt es auch einen barrierefreien Spielplatz, der naturnah ist? Kann es den geben?
Den kann es grundsätzlich geben, wobei ich bei Spielplätzen grundsätzlich eher von barrierearm spreche, weil es nicht der Anspruch eines Spielplatzes sein kann, dass jeder überall hin kann und alles nutzen kann. Barrierearme naturnahe Spielplätze kann es aber auf jeden Fall geben, ja.
Und Marc hat sich gemeldet, Marc Thomas, hallo Stella, ich habe einen 10.000 Quadratmeter großen Garten außerhalb der Stadt mit viel Laub- und Nadelbäumen. Ich versuche ihn so naturbelassen wie möglich zu halten. Wie oft sollte man denn den Rasen wohl mähen im Jahr? Bisher ist es bei mir 10-mal pro Saison. Einige Stellen und Ecken habe ich aber gar nicht gemäht, um Insekten und Vögeln etwas anzubieten. Was ist deine Meinung dazu?
Dein Tipp? Also den Rasen muss ich mähen, wenn ich ihn benutzen will. Also und dann, wenn ich jeden Tag auf der Fläche bin, muss ich ihn wahrscheinlich schon relativ häufig mähen, ja. Wenn ich nicht die ganzen Flächen brauche, dann machst du es schon richtig. Also dass du die Randbereiche stehen lässt und vielleicht nur Wege mähst in die Flächen. Auch richtig. Genau. Also.
Aber 10.000 Quadratmeter ist schon eine Menge.
Groß, ja. Und ich muss einfach gucken, dass meine Ressourcen dafür ausreichen, so eine Fläche zu pflegen. Weil, wie gesagt, Naturgarten braucht auch Pflege. Ne?
Roger Reber zum Schluss, der kommt mit einer Frage um die Ecke zum naturnahen Garten. Wie deine Meinung dazu ist, wenn man Kirschlorbeer verwendet? Geht das oder geht's nicht?
Das geht.
Aber nicht ausschließlich?
Jetzt sind alle geschockt. Aber nicht ausschließlich. Bitte auch andere Sträucher dazu pflanzen. Also, aber auch am Kirschlorbeerblüten sieht man hin und wieder Insekten und das nehmen viele als Argument, die komplette Kirschlorbeerhecke zu pflanzen, was ich aber ablehnen möchte.
Stella Friede in SWR 1, Leute, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.